auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Double Trouble. 180! Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Christian Ömicke und wir nehmen heute mal wieder eine fantastische Sendung auf, denn es ist ganz viel passiert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Nicht nur der Grand Slam of Darts ist zu Ende gegangen, nein, wir haben ganz viele WM-Teilnehmer, die wir jetzt kennen, und einen davon haben wir heute zu Gast. Dazu gleich mehr, aber zunächst begrüße ich mal unsere Expertenrunde, wie immer vollzählig, zum einen Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Christian.
Dann Marvin Vandenboom natürlich auch mit dabei. Hallo Marvin.
Hallo Christian.
Die beiden schreiben fleißig für daten.de und natürlich wie auch immer mit dabei Sven. Hallo Sven.
Moin Christian.
Sven Scharf natürlich, um jetzt hier mal den Nachnamen dann auch zu nennen.
Das wissen die Zuhörer doch.
Das wissen die Zuhörer natürlich. Und wir haben, ich habe es schon angekündigt, heute einen kleinen Ehrengast mit dabei. Nicht ganz so klein, denn der hat sich gerade für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Wir begrüßen ganz herzlich Robert Marjanovic. Hallo Robert.
Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Erzähl mal, du hast gerade die Super League gewonnen. Wie geht's dir jetzt nach dem Wochenende?
Ja, vom Gefühl her ganz gut. Bin stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Noch ein bisschen müde, angeschlagen vom Wochenende, aber die Freude überwiegt da.
Super, alles klar. Dann würde ich mal an Kevin übergeben, denn wir haben so ein paar kleine Fragen, die wir natürlich stellen wollen zur Super League, zum Wochenende und wie es jetzt für dich dann vor allem auch weitergeht.
Ja, also unsere erste Frage in dem Sinne, wie sehr hat dein erstes volles Jahr auf der Tour dabei geholfen, dass du den vergangenen Finalsonntag bei der Super League als Sieger beendet hast?
Hat auf jeden Fall sehr geholfen. Ich würde sagen, ohne dieses Jahr auf der Tour hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, allein schon von den Erfahrungen her und weil man eben auch anders in die Matches reingeht, weil man auch teilweise so extreme Gegner gewöhnt ist und so viel Gegenwehr, dass man sich dann einfach dran gewöhnt, und hat auf jeden Fall sehr geholfen.
Also wir waren ja der Meinung von daten.de, so du und Mike waren eigentlich so vorhin dann die Favoriten. Hast du das selbst auch so gesehen oder ist das Teilnehmerfeld bei der Super League so offen, dass du sagst, da kann eigentlich an so einem Playoff-Tag jeder jeden schlagen?
Also für mich war auch Mike der absolute Favorit. Erstens mal klar, er hat die meisten Matches von allen gewonnen, die mitgemacht haben. Dann glaube ich auch vom Average her war er von uns allen so. Wir kriegen ja die Statistiken am Ende des Spieltages, da war er auch ganz vorne mit dabei. Wobei ich, Brazzo muss man immer auf der Rechnung haben. Man hat es ja wieder gesehen, das dritte Mal hintereinander im Finale, den darf man nie abschreiben, auch wenn er die letzten zwei Spieltage vielleicht nicht ganz so gespielt hat, wie man es gewöhnt ist.
Ja, dann mach ich mal. Du hast ja relativ knapp einen WM-Platz über die Pro-Tour verpasst, um ein paar hundert Pfund. Wie sehr hat dich das unter Druck gesetzt oder vielleicht auch belastet vor der Super League? Weil das war ja fast deine letzte Chance.
Was heißt belastet? Am Anfang des Jahres habe ich jetzt nicht damit gerechnet, weil eben auch noch die 16er-Regel war, also quasi die Top 16 nur dabei gewesen wären. Dann kam diese Änderung mit den Top 32. Dann habe ich natürlich gemerkt, oh, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen näher dran. Dann hatte ich einen guten Run, ich glaube im Juli, ein paar European Tours mich qualifiziert, Players Championships zwei gute gespielt. Dann hat man natürlich auch, da hat man natürlich die Hoffnung, es geht jetzt echt Richtung WM-Platz. Aber ich habe einfach nochmal drüber nachgedacht, auch die Woche viel, weil ich nicht wollte, dass mich es belastet, weil ich gedacht habe, ja, war eigentlich ein gutes Jahr für mich. Jetzt mit oder ohne WM-Quali war ich eigentlich relativ zufrieden mit mir.
Wie werden denn die nächsten Wochen bis zur WM so bei dir aussehen?
Ja, wie gesagt, ich werde arbeiten halt ganz normal, werde versuchen, das Training abends unterzubringen. Ich werde auch nochmal versuchen, mit dem Gabriel Clemens, also mit dem Gaga, mich kurz zu schließen, ob wir uns vielleicht noch nicht ein, zwei Mal irgendwo in der Mitte von der Strecke treffen, um ein bisschen zusammen zu trainieren, weil ich ja mit dem relativ viel trainiert habe, also vor den Players Championships und so. Ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen gefühlt, keine Ahnung, 1000 Nachrichten oder so bekommen, mit irgendwelchen Anfragen und Interviews und keine Ahnung. Ich muss das erstmal alles irgendwie organisieren, versuche das so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, weil es auch nicht immer angenehm ist für mich, weil ich eben da, ja, ich höre mich eben nicht gern selber reden und lese auch ungern von mir. Wenn ich das alles weg habe, dann werde ich mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass ich mich bei der Arbeit nicht überanstrenge, vor allem keinen Unfall habe oder so, und dann, wie gesagt, das Training abends machen. Was jetzt noch ansteht, das erfahrt ihr auch als erstes, ganz exklusiv. Nächstes Wochenende bin ich eingeladen worden von DAZN, achso, ich glaube, der Elmar hat sogar schon gesagt, irgendwo. Auf jeden Fall bei DAZN zu kommentieren, die Players Championship Finals, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, als Experte, das erste Mal, wird auf jeden Fall auch eine ganz gute Erfahrung und eine nette Abwechslung.
Ich sag mal, die Reise, die ging ja schon in Hildesheim bei der Q-School los. Dreimal im Viertelfinale gestanden, dann über die Order of Merit dann die Tourkarte sich geschnappt. Wie hat sich das Leben seit dem Januar dann bei dir verändert? Also was ist da jetzt im Vergleich zum letzten Jahr neu dazugekommen?
Also da technisch hat sich viel verändert, also auch so von der Planung her, mein Leben. Ja, ich sag mal so 50% davon bestimmt jetzt irgendwie der Dart-Kalender. Ich habe meinen ganzen Jahresurlaub eigentlich fürs Dart geopfert jetzt dieses Jahr. Habe jetzt auch, glaube schon 10 oder 11 Tage unbezahlten Urlaub nehmen müssen die letzten Wochen. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Und meine Einstellung zu dem Ganzen hat sich auch nochmal, also ich habe immer eigentlich eine relativ versucht, eine professionelle Einstellung dazu zu haben, weil ich früher schon gesagt habe, ich fahre auch nicht auf ein Kneipenturnier nur aus Spaß, sondern weil ich gewinnen will. Und jetzt mache ich mir eben über noch mehr Dinge Gedanken vor Turnieren, vor Wettkämpfen, vor dem Training, im Training, als ich es vorher schon gemacht habe.
Ich will da gleich mal anschließen. Ich habe mal so ein bisschen gerechnet, wenn wir jetzt das Preisgeld für die erste Runde der WM zusammenrechnen, dazu rechnen und dann überlegen würden, dass du nächstes Jahr genau die gleichen Ergebnisse einfährst wie dieses, dann würde das für einen Platz unter den ersten 64 reichen. Was müsste denn bei dir passieren, damit du sagst, du versuchst es wirklich Vollzeit und hörst ganz auf zu arbeiten oder machst du zumindest den Stress nicht mehr, dass du in Vollzeit arbeitest?
Es müsste ein Haufen passieren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt auch nach der Q-School mich erst gefreut, aber habe dieses Jahr einfach gemerkt, dieses Darterleben und on Tour sein, das ist nur halb so romantisch, wie man sich es irgendwie vorher vorgestellt hat. Also ich meine, man wartet viel auf Flughäfen, man sitzt im Flugzeug, man wartet im Hotel und ist dort und im Endeffekt, was hat man netto? An so einem Wochenende hat man 5-6 Stunden Dart gespielt mit Practice und ist dafür aber 3 Tage unterwegs. Deswegen, es müsste schon wirklich was ganz Spezielles passieren. Vielleicht so eine, keine Ahnung, Geschichte wie bei Michi Unterbuchner, der dann so ein Riesenjahr gespielt hat dieses Jahr, wo er ja wirklich schon überlegen kann, seinen Job aufzugeben, weil es einfach so gut läuft. Aber ich sag immer, es müssten schon 2 gute Jahre sein, also relativ gute Jahre, weil die PDC hat auch immer wieder gezeigt, es geht schnell nach oben, aber genauso schnell geht es auch wieder nach unten.
Wie schwierig ist es denn, an so ein Jahr wie jetzt dann irgendwie anzuknüpfen? Also man sieht es ja jetzt bei Rob Cross, das ist ja nochmal die Schublade über dir in Anführungsstrichen, der damit auch große Probleme hat, aber auch im deutschsprachigen Raum, Soran Lerchbacher letztes Jahr sehr stark gewesen, dieses Jahr kamen dann die Ergebnisse plötzlich nicht mehr.
Ich weiß es noch nicht, aber ich stelle es mir jetzt ich gehe jetzt nicht entspannter ins nächste Jahr, aber zumindest weiß ich, was jetzt auf mich zukommt. Wie gesagt, erstens mal weiß ich jetzt schon, dass es wieder stressig wird, auch mit der Zeit und was da alles dahinter steckt. Das nächste ist, ich werde ein bisschen weniger Stress haben beim Flüge und Hotel buchen, weil ich jetzt einfach weiß, wohin ich muss, wo es mir gefällt, was ich beachten muss dabei. Das wird auf jeden Fall ein bisschen stressfreier. Ich freue mich, noch mal ein Jahr mit dem Gaga unterwegs zu sein. Das ist auf jeden Fall, worauf ich mich freue, und auf Dartspielen allgemein. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Druck, also ich habe jetzt keine besonderen Leistungen irgendwie dieses Jahr vollbracht, dass ich jetzt da drauf aufbauen könnte oder so. Also der Vergleich mit Rob Cross hinkt ein bisschen, hinkt sehr, muss ich sagen. Rob Cross macht an einem Wochenende mehr Preisgeld wie in einem Jahr. Aber es ist einfach, ja, wie gesagt, die ganzen Sachen, die ich jetzt gelernt habe, die entspannen mich für nächstes Jahr, und ich hoffe, dass ich diese Entspannung dann mit in die Matches mitnehmen kann.
Jetzt haben sich ja vier Deutsche für die WM qualifiziert. Was würdest du sagen, wo steht da Deutschland aktuell? Es war ja eigentlich das erfolgreichste Jahr bisher. Und was ist noch möglich in den nächsten Jahren? Was dürfen wir da an Erfolgen erwarten vielleicht?
Ja, ich finde es gerade mega interessant, was gerade passiert. Ich habe jetzt den Vergleich von vor 3 Jahren, als ich mich qualifiziert habe. Da hat es natürlich jeder in der Dartszene so ein bisschen gewusst, und ich habe ein paar SMS bekommen und Gratulationen. Was aber jetzt seit Sonntag da abging bei mir, damit hätte ich nicht gerechnet. Also klar, es war live im Fernsehen, muss man auch noch dazu sagen, die Quali. Aber was im Moment gerade abgeht, ist Wahnsinn. Also ich habe es heute wieder gesagt, wenn es schon bei mir so ist, dann möchte ich nicht wissen, wie das bei Max Hopp ist oder Martin Schindler oder Gabriel Clemens. Es muss ja Wahnsinn sein, was die da alles lesen und bekommen. Aber ich finde es echt cool, dass es so weit gekommen ist. Hätte, glaube ich, keiner gedacht. Also hätte mir jemand gesagt, dass Max Hopp 2 Turniere dieses Jahr gewinnt bei der PDC, Martin Schindler im Jugend-WM-Finale steht, sich nebenbei noch für den Grand Slam qualifiziert und für, glaube ich, jetzt 4 Majors dieses Jahr insgesamt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht viel Geld drauf gesetzt.
Letzte Frage von mir. Das heißt, du planst denn aber schon, nächstes Jahr nochmal wirklich zu versuchen, wirklich auch alle Turniere zu spielen, oder?
Der Plan ist jetzt im Moment so. Werd mal sehen, ob ich ihn durchziehe. Wie gesagt, es kann passieren. Keine Ahnung. Ich kann überhaupt nichts voraussagen. Ich habe jetzt da auch keinen Stress oder Druck. Geplant ist auf jeden Fall mal, dass ich nicht alles komplett spiele. Ein paar Sachen werde ich ausfallen lassen. Es gibt wohl jetzt noch eine kleine Änderung bei der PDC Europe Tour, was die Turniere, die Quali angeht und so. Da warte ich jetzt noch ab, was da passiert. Ich weiß noch nichts Konkretes, aber ich weiß nur, dass sich was ändern wird. Da muss ich jetzt noch gucken. Konkret habe ich eigentlich nur geplant, diesen Block nächstes Jahr, der in Hildesheim stattfinden wird, wo diese 5 PDC Europe Qualifier sind. Davon sind ja 4 im Ausland, ob ich den nicht eventuell sausen lasse. Aber ansonsten habe ich vor, nochmal durchzuziehen, aber halt mir jede Option offen.
Du sprichst es gerade an, das kommt dir nicht so entgegen, diese Deckelung, dass dann jetzt irgendwie man sich an 3, 4 verschiedenen Terminen trifft, auch manchmal unter der Woche, und dann die European Tour Qualis spielt?
Also die, ja, unter der Woche passt mir sowieso nicht, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde gerade diese 4 oder 5 Turniere, die da sind, ich finde es, ich meine, für die Deutschen ist ja, glaube ich, nur das eine Datum oder 2, großartig. Aber ich fühle mich, ich kann das körperlich gar nicht so alles. Keine Ahnung, ich kann das schon durchhalten, aber ich finde einfach, man ist dann 3 Tage unterwegs und jeweils 2 Turniere in 2 Tagen, die Konzentration lässt da auch nach und alles. Also für mich, mir kommt das überhaupt nicht entgegen.
Es werden ja auch viele Proto-Events durch der Woche sein, also diese Blöcke, die es jetzt vereinzelt gab, werden dann auch jetzt bei den Player-Sample-Tipps ja der Fall sein. Siehst du denn, weil der Kalender ja einfach der ist ja so voll, irgendwie auch eine leichte Sättigung langsam, oder glaubst du, da ist noch mehr Luft irgendwie nach oben?
Ich glaube, da ist noch mehr Luft nach oben. Sogar jetzt sagt jeder, seit Jahren heißt es ja schon, der Kalender wird immer voller, aber es läuft irgendwie alles, von dem her denke ich mal, es wird noch ein bisschen was kommen. Ich bin gespannt, wir hatten ja auch diese Versammlung in Dublin, glaube ich, wo Barry Hearn persönlich da war und zu allen Tourcard-Spielern, also zu allen Tourspielern gesprochen hat. Aus seiner Sicht war alles super. Dart läuft und er war sehr zufrieden mit allem, hat alle gelobt, die daran beteiligt sind. Ich denke mal, ja, also gut, 50 Wochenenden wird es nicht geben, irgendwann mal mit Dart, aber ein bisschen Luft nach oben ist noch.
Wenn du jetzt einen Tipp hättest für jemanden, der gerade mit Darts anfängt und davon träumt, auf der großen Bühne zu spielen, vielleicht auch mal bei der Weltmeisterschaft mit dabei zu sein, was wäre das?
Mein erster Tipp wäre mal, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und sich die Trainingsvideos anzugucken. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich glaube, den einzigen Tipp, den ich geben kann, aus Erfahrung eben, ist, egal wie oft man irgendwie geschlagen wird und Niederlagen einstecken muss, einfach weitermachen und versuchen, das zu vergessen, auch wenn es schwer ist. Mir fällt es auch oft schwer, bittere Niederlagen zu verdauen, aber es hilft ja nichts. Wenn jeder Mensch in seinem Leben und in seinem Hobby, bei seiner Arbeit oder sonst irgendwie aufgeben würde, dann kommt keiner weiter. Und ist vielleicht jetzt ein abgedroschener Spruch, aber der stimmt eben, wenn jemand sagt, Gewinner fangen da an, wo Verlierer aufhören. Also ist einfach so. Deswegen nicht aufgeben und immer dran denken, die Sonne geht auch auf, wenn man mal verliert.
Absolut. In diesem Sinne, vielen Dank, Robert, und dir vor allem sehr viel Glück und viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft dann. Ganz viel Spaß beim Training in den nächsten Wochen und vor allem noch viel mehr Spaß dann im Alexandra Palace. Hat uns sehr gefreut, dass du da warst.
Danke euch.
Das Duell gegen Gabriel Clemens wäre möglich in der ersten Runde.
Das wird mich nicht freuen, aber zumindest hätten wir dann einen Deutschen in der zweiten Runde auf jeden Fall. Nochmal einen Deutschen, Entschuldigung. Wir haben ja wahrscheinlich schon einen in der zweiten Runde, von dem her wäre es nochmal einer.
Immerhin bleibt ein Duell gegen Dobromyslova oder der Dame aus der UK dann erspart. Das wäre ja auch reizvoll gewesen vielleicht.
Wäre reizvoll schon, aber für mich nicht. Nein, danke. Nichts gegen die Damen, aber ich glaube, jeder Mann, der da spielt, weiß, wie das ist, wie die Erwartungshaltungen sind, auf jeden Fall. Ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung nochmal, wünsche euch auch viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin und ja, hoffentlich bis nach der WM dann vielleicht.
Ja, das wäre schön. Du wirst jederzeit herzlich eingeladen. Auf jeden Fall sehr aufregende Tage für Darts Deutschland und wir machen mal eine kurze Pause und sind dann gleich mit weiteren Themen von der PDC-Welt wieder zurück.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble. Nach einem sehr interessanten Gespräch mit Robert Marjanovic wollen wir jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen über das Turnier in Anführungsstrichen sprechen, was er eigentlich gewonnen hat. Denn die Super League ist am Wochenende zu Ende gegangen, wurde erstmals auch auf Sport 1 übertragen. Und Marvin, wir hatten zwei Favoriten vorher, Mike Langdorf und Robert Marjanovic. Am Ende hat es für einen davon hingehauen. Mike Langdorf und die Super League wären keine richtigen Freunde mehr, oder?
Ja, zumindest Mike Langdorf und die Playoffs der Super League. Mike spielt eigentlich jede Saison konstant diese 5 Gruppenspieltage durch und ist da eigentlich immer vorne dabei. Da ging es jetzt im Viertelfinale als Nummer 1 quasi der Setzliste. Also man hat also nach den 5 Gruppenspieltagen die ersten 8 aus der Rangliste genommen, beziehungsweise ja die ersten 10, weil Schindler und Clemens schon qualifiziert waren. Dann spielte Mike als Nummer 1 gegen die Nummer 8 Nico Blum und ja, hat 8 zu 5 verloren. Das war ja eigentlich mit das schwächste Spiel an diesem Tag. Das letzte Spiel, das letzte Leck, hat, glaube ich, Blum mit einem, was über 30 Darts.
34 Darts.
Das waren 34 Darts gewonnen. Also Langdorf war im Madhouse schon längst angekommen, Blum dann noch die Doppel 2. Ja, das kann Mike viel besser. Das Das weiß er auch. Es ist eigentlich wirklich schade, dass es wieder nicht gereicht hat dieses Jahr. Aber für Nico Blum, der es jetzt auch als Profi versuchen wird, war das ein guter Erfolg. Und auch gegen, na gut, den Horvath im Halbfinale sah es nicht schlecht aus, aber am Ende hat es dann halt nicht zu mehr gereicht.
Ja, ein bisschen schade. Wir müssen auch über Dragutin Horvath natürlich reden, der jetzt erneut im Finale steht. Kevin, der ist so ein bisschen das konstanteste Gen der Super League in den letzten Jahren.
Ja, ich glaube, dass er halt in so Momenten auf der Bühne immer auch ganz gut funktioniert. Das war damals auf der European Tour so, 2016, als er dann in Riesa plötzlich explodiert ist und ins Viertelfinale gekommen ist mit sehr guten Leistungen. Und er hat auch bei der Super League jetzt immer wieder gezeigt, warum er dann auch derjenige ist, der dann oftmals im Finale steht. Er hat aber auch in vielen Momenten dann auch gezeigt, warum es in diesem Jahr bei ihm nicht so gut gelaufen ist. Also so eine gewisse Unkonstanz ist schon da und ich erkenne ihn jetzt nicht in Höchstform. Man muss halt ganz klar sagen auch, vom Niveau her gab es einen Spieler, der da herausgeragt hat an diesem Sonntag und das war Robert Marjanovic und der hat das am Ende dann auch verdient gewonnen. Also das ist schon irgendwie zu konstatieren.
Sven, kurze Frage zum Format der Super League. Wir haben die Liga mit 5 Spieltagen und einer enormen Menge an Matches, nachdem sich dann eine Tabelle ergibt. Warum nimmt man dann nochmal ein extra Playoff-Wochenende, um den Qualifikanten für die WM herauszufinden? Wäre es nicht vielleicht fairer, wenn man da direkt nach der Tabelle geht?
Ich glaube, fairer wäre das auf jeden Fall, weil, wie du eben schon gesagt hast, ich glaube, jeder spielt dann ja gegen jeden am Wochenende und sogar zweimal, wenn ich jetzt, oder
rede fünfmal, an 5 Wochenenden 5-mal.
Genau, ach so, ich dachte aber zweimal pro Wochenende gegeneinander. Dann halt 5-mal gegeneinander und die Tabelle, die sich da dann am Ende zeigt, die hat natürlich schon eine gewisse Aussagekraft. Warum man jetzt nochmal so ein Endturnier macht, seit diesem Jahr würde ich sagen, der Grund ist, man kann es schön im Fernsehen zeigen, aber das war die letzten Jahre nicht so, deswegen kann das nicht der Grund gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich würde es definitiv fairer finden zu sagen, derjenige, der sich da nach, was weiß ich, 60 Spielen oder was das sind, auf Platz 1 gespielt hat, der hat es halt auch wirklich verdient, denn zur WM zu fahren.
Ich glaube, das ist so ein PDC-Ding, denn das sind ja, also auch die anderen Nationen, die da ihre Teilnehmer ausspielen, ist ja auch bei den, ich glaube, keine Ahnung, Neuseeländern oder so, die haben ja auch zig Turniere, aber haben dann auch trotzdem auch immer dieses Endturnier. Ich weiß nicht, ob die PDC vielleicht nicht möchte, dass man nur aus einem Gruppenturnier oder sage ich mal, da den Sieger dann rauszieht. In den letzten Jahren war es ja auch noch so, dass man im Playoff an sich dann nochmal in 2 Gruppen A4 Spieler unterteilt hat. Das hat man dieses Jahr dann ja auch gelassen, sondern ist direkt im Co-System eingestiegen mit dem Viertelfinale. Ich glaube, dass da so der Grund hinter steckt. Und gut, das Finalturnier war immer quasi für Zuschauer erlaubt, jetzt im größeren Rahmen, im Maritim natürlich für Sport 1 oder der PDC noch mal lukrativer. Aber generell kann man natürlich schon sagen, dass der Spieler, der nach 5 Spieltagen auf Platz 1 steht, natürlich schon die Berechtigung hat, bei der WM dabei zu sein. Dann wer da dann auf 1 ist, wirklich, der hat es dann auch wirklich verdient.
Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich ja vielleicht die bessere Variante, als über die Tagesform bei den Playoffs dann zu gehen. Aber am Ende des Tages wird es Robert Marjanovic herzlich egal sein, denn der hat sich qualifiziert mit einem 10-6 gegen Dragutin Horvath. Kevin, wir haben jetzt 4 Deutsche bei der Weltmeisterschaft dabei für 2019. Martin Schindler, Gabriel Clemens über die Pro Tour und Max Hopp über die aktuelle Order of Merit. Wenn nicht, wird er sich 100% auch über die Pro Tour qualifizieren. Wie sind deine Aussichten für die 4 deutschen Spieler?
Das finde ich total schwierig, weil hier, glaube ich, total viel auch über die Auslosung geht bei dieser Weltmeisterschaft. Ja, wenn jetzt ich traue einem Robert Marjanovic zu, die erste Runde zu überstehen. Das traue ich auch Martin Schindler nochmal zu. Gabriel Clemens, da ist immer so die Frage, was ist mit seinem Bühnenspiel, weil der hat total viel seines WM-Preisgeldes also seines Quali-Preisgeldes auf dem Floor gemacht bei Turnieren ohne Zuschauer, hat auf der Bühne ganz selten sein eigentliches Können und Potenzial zeigen können. Er ist so aus deutscher Sicht für mich das größte Fragezeichen. Hopp-Schindler und Marjanovic waren auch schon mal im Alley-Pally, sind schon mal da reingelaufen und werden dann nicht so total erschlagen von dieser Atmosphäre, von der dann viele auch reden. Und ich war ja auch selbst schon mal da, Marvin auch. Die Atmosphäre ist schon speziell. Ich denke, ja, alle vier Deutschen haben eine Chance, ihr erstes Spiel dann irgendwie auch zu gewinnen. Darüber hinaus muss man einfach mal schauen, ne? Wer dann auf Van Gerven trifft, da wird es dann halt zum Beispiel schwierig. Aber es gibt auch bei den Topspielern einige, die aktuell so ein bisschen angezählt sind. Wir werden gleich über den Grand Slam auf Darts reden. Da sind dann so Namen wie Rob Cross, Peter Wright und auch andere in den Top 32, weiß ich nicht, Benito van de Paas oder so. Wenn du die kriegst, warum denn nicht? Oder auch Adrian Lewis mit dem bin ich immer noch nicht so d'accord, dass ich sage, der geht da auf die Bühne und brennt ein Feuerwerk ab. Also es ist total spannend und kommt total auch auf die Auslosung dann letztendlich an.
Kann denn eigentlich noch ein weiterer Deutscher dazukommen?
Ja. Sven?
Oder
Kevin natürlich auch. Wir wissen es alle, ja. Es gibt ja nächsten Montag nochmal die allerletzte Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren. Und zwar dürfen alle Tourcard-Inhaber, die kein einzelnes Qualifikationsturnier für die WM gespielt haben, da nochmal antreten. Kevin, hilf mir, wo ist das am Montag?
Wigan, ja, so.
Wigan, genau. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie viel WM-Tickets da jetzt noch ausgespielt werden. Zwei.
Ja, genau. Höchst drei.
Und da wird Mike Langdorf, Mike Langdorf wird da mitspielen, das hat er mir vorhin erzählt. Ich weiß, dass Soran Lerchbacher das noch spielen wird. Und dann sicherlich darüber hinaus sehr viele Schotten, Engländer, Waliser, Iren, Nordiren und so weiter.
Sehr viele ist dann jetzt aber gar nicht so, also es werden wahrscheinlich nicht mehr als 50 Spieler sein, weil es eben nur noch Tourkartenbesitzer sind und da ist die Chance vor allem für jemanden wie also Soran Lerchbacher, wenn er in Normalform wäre, gar nicht so schlecht, weil er wird ein Freilos haben in der ersten Runde, weil er als einer der besten 16 der Weltrangliste dann in dem Fall, die da mitspielen, gesetzt ist und müsste dann in Anführungsstrichen nur 4 Spiele gewinnen, aber das ist gerade natürlich an so einem Tag, wo total die Tagesform entscheidend ist, gar nicht so einfach, aber es werden weniger Spieler sein als in den vergangenen Jahren, wo ja jeder, der ein Mitglied bei der Spielervereinigung PDPA ist, spielberechtigt gewesen ist und jetzt sind es nur noch die Tourkartenbesitzer. Und dass sich da jetzt so viele für die WM qualifiziert haben, wird das Feld derer, die das tun können, deutlich kleiner.
Also, aber klar, vielleicht. Also die vielen, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die vielen Briten und Iren bezogen waren auf die Teilnehmer mit anderen Nationalitäten, weil die ja dann oft schon ein nationales Qualifikationsturnier gespielt haben.
Also wir werden sehen, vielleicht bekommen wir ja da auch eine schöne Geschichte, wie im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, kam Jamie Lewis, der ja das Halbfinale erreicht hat, auch über den PDPA Qualifier irgendwie noch als Finalist, glaube ich sogar nur, ne? Oder als Halbfinalist in die Weltmeisterschaft dann tatsächlich mit rein. Also wir werden es sehen. Theoretisch könnte sich ja auch noch ein Deutscher qualifizieren für die Weltmeisterschaft, Martin Schindler nämlich, aber der ist schon qualifiziert. Wir müssen übers World Youth Final reden. 2018, Robert hat es vorhin schon angeschnitten gehabt im Interview mit ihm. Martin Schindler im Finale der World Youth Championship gegen Dimitri Vandenberg, der, glaube ich, auch Titelverteidiger ist dort. Ja. Marvin, was passiert denn jetzt, wenn Martin Schindler es gewinnen sollte? Qualifiziert er sich dann über die European Tour oder also über die Pro Tour oder über die Jugend-WM?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist eigentlich in den Statuten so, dass der PDC World Youth Champion sich dann über diesen internationalen Weg, sage ich mal, qualifiziert. Und das hätte dann Vorrang vor der Fotoqualifikation von Schindler, sowohl von Schindler, aber auch von Pfannenberg. Also, ne, also egal, beide sind schon auch über die Foto qualifiziert. Was dann bedeuten würde, dass eigentlich der 33. der Pro Tour nachgucken würde, das wäre dann in dem Fall mehr für Edgar. Es kann aber auch sein, dass sie einen dritten Platz im PDPA Qualifier ausspielen, also da hat die PDC noch nicht so final zu geäußert. Was halt nur interessant wäre, ist, in der ersten Runde werden ja die 32 internationalen Qualifikanten gegen die 32 Spieler gelost, die sich über die Pro Tour qualifiziert haben. Und wenn man ehrlich ist, ist der Gegner, der international, natürlich einfacher als einen aus dem 32er-Pool der Pro Tour zu bekommen. Sollte Schindler dann jetzt angenommen das Finale gewinnen, wäre er laut der PDC-Regelung dann halt ein internationaler Qualifier und bekäme einen Pro-Tour-Gegner, was aber eigentlich eine Frechheit ist, wenn man ehrlich wäre, weil die Gegner einfach viel, viel stärker sind. Ich bin gespannt, wie die PDC das regelt. Eigentlich wäre es fair, dann die 33 der Pro-Tour in dem Fall Edgar auf die internationale Seite zu schieben, aber bei der PDC hat man jetzt schon einiges erlebt, auch diese Tourkartenregelung über Development Tour und Cody Harris haben sie dann irgendwie reingebracht, obwohl das eigentlich in den Statuten auch nicht so steht. Also da dreht sich die PDC ja manchmal selbst so ein bisschen so, dass wir sie es gerne hätten. Also da will ich gar keine Prognose abgeben, wie das ausgeht.
Also ich glaube, über so eine Sache hat man wahrscheinlich auch noch nicht so genau nachgedacht, dass das tatsächlich möglich ist. Auf jeden Fall, Kevin, aber ein Riesenerfolg für Martin Schindler. Fantastisches Jahr für den jungen Mann, oder?
Ja, er hat gute Resultate gehabt, dann auch auf dem Floor, ist da konstanter geworden, auch in Halbfinals gestanden, hat dann nochmal ab September entsprechend auf der European Tour Gas gegeben, 3 Achtelfinals erreicht, hat ein gutes Jahr gespielt, ist aber halt nach wie vor auch nicht derjenige, der im TV total gut funktioniert, also abgesehen vom World Cup, ja, wo man dann ja auch immer sagen muss, das ist ein Teambewerb. Hat jetzt, glaube ich, bislang ein einziges seiner TV-Spiele gewonnen und das jetzt gerade beim Grand Slam. Und er ist für mich jetzt auch in diesem WM-Finale, muss ich sagen, gar nicht so der Favorit, weil gibt Dimitri Vandenberg eine Bühne, egal ob im Einkaufszentrum oder in der Dart-Arena und er spielt großartige Pfeile. Da weiß ich jetzt nicht. Also er bräuchte da schon einen sehr, sehr guten Abend, aber du hast völlig recht. Er hat sich nochmal weiterentwickelt in diesem Jahr auch und den nächsten Schritt dann auch wieder gemacht.
Also welche Chancen wir ihn da jetzt ausrechnen, wollen wir jetzt einfach mal an der Stelle nicht so großartig diskutieren. Ist eine Riesensache schon allein, dass er sich dafür qualifiziert hat. Damit in die Fußstapfen so ein bisschen von Max Hopp tritt. Die Frage ist jetzt natürlich, was erwarten wir uns noch von der nächsten Weltmeisterschaft, Sven? Ich würde mal vorsichtig sagen, ganz schön viele Spieler dabei.
Ja, zu viele, fast nach meinem Geschmack. Ich glaube, dass wir gerade, also das ist natürlich Teil der Expansionsstrategie der PDC auch, aber ich glaube, durch die mehr Spieler, die sich ja jetzt international qualifizieren und auch durch die beiden Frauen, haben wir dann doch einige Spieler sicherlich dabei, die wahrscheinlich nicht das Niveau bringen von dem, was die meisten Spieler, die sich über die Pro Tour qualifiziert hat, bringen, beziehungsweise auch der ein oder andere nationale Qualifikant. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in der ersten Runde, wo ja die Top 32 der Welt nicht dabei sind, dass wir da sehr, sehr viele glatte Spiele erleben werden. Und die Frage ist, inwieweit es Sinn macht, diesen Wettbewerb, oder es Sinn gemacht hat, diesen Wettbewerb noch weiter aufzublähen. Das wird sich zeigen.
Also wir werden es sehen. Wir werden auch versprochen noch ganz ausführlich über die Weltmeisterschaft und mal natürlich auch zur Weltmeisterschaft berichten. Wir machen erstmal nochmal eine kurze Pause und sind dann versprochen mit dem letzten Major-Event wieder zurück, was am Wochenende zu Ende gegangen ist, mit dem Grand Slam of Darts. Also dranbleiben.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Wir sind zurück bei Double Trouble, haben die Super League abgehakt und kommen jetzt mal zum Grand Slam of Darts. Und ja, wenn ich irgendwann die Hoffnung mal gehabt habe, dass ich meine Lieblingsanmoderation für ein Major-Event bringen kann, dann muss ich mir, glaube ich, so langsam was Neues ausdenken, denn Michael van Gerwen hat wieder nicht gewonnen, Marvin, sondern jemand anders hat seinen ersten Major-Titel geholt, seinen ersten großen Titel auf der PDC-Bühne.
Ja, da ist die Rede von Gerwen Price. Der hat das Finale gegen Gary Anderson mit 16-13 gewonnen. Hat eigentlich eine perfekte Woche erlebt. Er hat kurz vor Beginn des Grand Slams geheiratet. Ich glaube, ein Tag oder zwei Tage vorher. Und die Gruppenphase hat er auch sehr gut gespielt, hat dann eine Gruppe gewonnen. Und dann stand er auf einmal im Halbfinale, hat dann Menzo ausgeschaltet, Menzulovic, und dann das Finale auch gewonnen. Und ja, auf einmal ist er dann Majorsieger.
Auf einmal ist er dann Major-Sieger, ja. Ganz so einfach war es wahrscheinlich nicht. Finale gegen Gary Anderson. 16-13 hieß es am Ende. Und ganz so vergnüglich lief das zwischen den beiden wohl auch nicht ab, Kevin.
Ja, es gab immer wieder Ärger aufgrund des Jubels von Gerwen Price und wie auch immer, dass er dann die Darts nicht rausgezogen hat, dass Anderson da werfen wollte und dann entsprechend den Bereich betreten hat, den du nur betreten darfst, wenn du irgendwie selbst wirfst. Und dann gab es da wohl auch den ein oder anderen Schubser oder sonstige Geschichten, die da noch passiert sind. Da gab es entsprechend viele Emotionen und man muss auch, glaube ich, ganz klar sagen, dass sich Gary Anderson da schon hat aus seinem Spiel bringen lassen und das erinnerte mich auch so ein bisschen an das World Matchplay vor 3 Jahren, als er gegen Menzo Suljovic, der sich viel Zeit genommen hat für seine Würfe, verloren hat und das ihn auch alles ziemlich angenervt hat und er da am Ende auch so ein bisschen schlechter Verlierer gewesen ist.
Schlechter Verlierer, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, Gary Anderson, also holt sich hier nicht den Major-Titel, hat im Halbfinale Michael van Gerwen geschlagen und da will ich jetzt gar nicht unbedingt über schlechter Verlierer reden, sondern vielmehr darüber, was mit dem Branchenprimus derzeit los ist. Sven, falls Michael van Gerwen diesen Nimbus jemals hatte, und ich glaube, er hatte ihn, dann hat er ihn inzwischen verloren, nämlich diesen Nimbus bzw. Status der Unbesiegbarkeit. Michael van Gerwen ist in diesem Jahr nicht nur schlagbar, sondern sehr, sehr, sehr anfällig, oder?
Ja, das hast du schön gesagt. Er hat halt immer öfter Spiele drin, in denen er nicht sein normales Level zeigt, so auch gegen Gary Anderson. Er hat in den Spielen zuvor, glaube ich, insgesamt ein Average von knapp 104 gehabt, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall deutlich über 100. Ich weiß, der Average ist nicht alles, aber eine interessante Kennzahl ist natürlich schon. Und gegen Gary Anderson war das wesentlich schlechter. Da war er dann irgendwie so bei 96 über weite Strecken des Spiels. Er hat einfach nicht gespielt wie ein Michael van Gerwen in Normalform, der in Normalform der beste Spieler der Welt ist, sondern hat gespielt wie ein Michael van Gerwen in mittelmäßiger, mit leichter Tendenz nach unten Form, womit er immer noch einer der besten Spieler der Welt ist, aber halt schlagbar.
Genau, er ist nicht mehr der Beste, sondern irgendwie mehr oder weniger einer der Besten. Das hast du auch sehr schön gesagt. Marvin, nur 3 Major-Titel bisher in diesem Jahr. Was ist da los? Ist Michael van Gerwen irgendwie mit seinen Gedanken woanders? Oder war irgendwie klar, dass irgendwann der Einbruch da kommen muss? Ist er überfüllt? Ich weiß es nicht. Was ist da los?
Ja, wir reden ja irgendwie die letzten Sendungen schon darüber, wie das eigentlich alles kann. Und da hatte ich keine Antwort. Ich auch jetzt nach dem Grand Slam bin ich auch nicht schlauer, weil er spielt ja nun mal, das finde ich nicht schlecht. Es sind ja immer noch super Spiele, die er da abliefert. Aber was er auch früher halt schon oft hatte, ist so, dass er so ein paar Momente hat, so Lecks, wo er einfach komplett abschaltet, dann ist er irgendwie nicht da, dann fällt er sich komische Zahlen und keine Ahnung, was er dann liefert. Also, er wird mit der Performance bei den großen TV-Turnieren auf keinen Fall zufrieden sein. Aber ich sag mal so, wenn er am Ende die WM gewinnt, dann wird ihm das auch egal sein. Weil finanziell muss er sich keine Gedanken machen. Auf gar keinen Fall.
Nein, das nicht. Aber ich denke mal, sein eigener Anspruch ist da gewiss ein bisschen höher.
Und es ist auch etwas, was er jetzt mit Sicherheit im Kopf haben wird, weil die WM und er in den letzten Jahren ja auch immer wieder nicht unbedingt die besten Freunde gewesen sind. Ja, da gab es Niederlagen, und wenn er jetzt auf den Draw guckt und sieht, dass er wahrscheinlich im Achtelfinale auf Van Barneveld treffen könnte, ich glaube nicht, dass ihn das freuen wird, und ich glaube nicht, dass diese Niederlagen, die er jetzt bei vielen TV-Turnieren kassiert hat, dass die jetzt etwas sind, die dafür sorgen werden, dass er jetzt mit extrem hoher Sicherheit in die WM gehen wird.
Genau, das war nämlich auch mein Gedanke. Wie viel hat sich im Kopf bei Michael van Gerwen da vielleicht auch schon geändert, Kevin, wenn er eben in die WM jetzt reingeht, mit dem Gefühl, ja, das Jahr war irgendwie nicht allzu gut, dann steht er auch noch auf der gleichen Bühne, wo er im letzten Jahr so bitter gegen Rob Cross verloren hat. Also ich denke mal, da wird einiges an Mentalarbeit auf van Gerwen dazukommen.
Ja, keine Ahnung, wie er das normalerweise löst. Er ist ja sonst jemand, der immer ein sehr, sehr hohes Selbstvertrauen hat und, denke ich, auch genau das wieder versucht, den Leuten zu präsentieren, wie es in ihm aussieht. Das wissen dann wahrscheinlich nur relativ wenige Menschen. Aber es ist klar, dass er sich auch die Frage stellen muss, was denn dieses Jahr da eigentlich los ist. Und ja, es wird kein Pappenstiel, diese WM dann auch zu gewinnen. Er wird mit ziemlich hoher Sicherheit dann auch in derselben Turnierhälfte wie Gary Anderson sein. Das wird ihm mit Sicherheit auch keinen Spaß machen. Ja, also ich glaube, die WM, wir werden mit Sicherheit, glaube ich, auch nochmal eine Sondersendung haben, wo wir 14 Stunden über die WM diskutieren werden.
Mindestens.
Ja, und da werden wir dann wahrscheinlich auch feststellen, dass wir vor einer WM noch nie so, also selten so viel Spannung irgendwie gehabt haben.
Und trotzdem werden wir am Ende alle auf Michael van Gerwen tippen, wie ich uns kenne. Aber
Nein.
Vielleicht ein Wort noch zum letztendlichen Sieger, damit wir Michael van Gerwen mal abhaken. Gavin Price, Sven.
Das darfst du Sven so nicht fragen mit dem einen Wort. Dann kommt nur eins.
Na, ich bin sicher, da kommt ein bisschen mehr. Also Gavin Price hat jetzt seinen ersten Major-Titel geholt. In diesem Jahr zum ersten Mal bei der Premier League dabei gewesen. Hat er jetzt so ein bisschen gezeigt, dass er nicht zu Unrecht in der Premier League dabei war?
Ja.
Das war irgendwie vorherbestimmt. Nee.
Das war, ich wollte ja, was ich auch noch sagen wollte, war das in der letzten Sendung, Sven, wo du gesagt hast, hättest du wetten können, dass Gavin Price diesen Matchstart daneben setzt, hättest du es getan, weil du ja weißt, dass er aber die entscheidenden Darts nicht reinmacht. Was sagst du denn
ja,
jetzt?
Ja, das stimmt.
Was sagst du denn jetzt?
Slim. Deswegen hat es mich auch während des Turniers schon, während des Grand Slams, total gewundert, weil ich muss wirklich zugeben, dass ich Price das nicht zugetraut habe. Also den Sieg schon mal gar nicht. Ich habe gedacht, wenn es gut läuft, vielleicht Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale, wenn nicht jeder Gegner seine Topleistung abruft an dem Tag. Aber es scheint wirklich, dass er irgendwo das bisschen extra gefunden hat, was man braucht, um diese engen Spiele auf höchstem Niveau gegen Topspieler zu gewinnen. Und wer weiß, wohin das jetzt noch führt. Price ist ja sowieso nicht bekannt für zu geringes Selbstvertrauen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich sag ganz ehrlich, ich hätte kein Pfifferling drauf gesetzt, dass er den Grand Slam gewinnt.
Ja, sehr wenige wahrscheinlich bei dem Line-Up, was wir da bei dem Turnier hatten. Unter anderem ja auch im Halbfinale wieder, und das wird Kevin sehr gefreut haben, Menzo Suljovic, der war in den letzten Wochen ja nicht mehr ganz so in guter Form. Schritt in die richtige Richtung, vielleicht passend zur Weltmeisterschaft, Kevin?
Ja und nein, weil sich so eine Geschichte gerade auch fortsetzt, die sich in diesem Jahr immer wieder zeigt. Mensur hätte das World Matchplay gewinnen können, hätte 13-6, 14-6 führen können. Mensur hat im Halbfinale des World Grand Prix 3-0 geführt und es nicht nach Hause bekommen. Und Mensur hat im Grand Slam Halbfinale gegen Gavin Price 10-5 geführt und es nicht nach Hause bekommen. Das sind drei Spiele. Wenn er die gewonnen hätte, dann hätte er jetzt 108.000 Pfund mehr und wäre die 5 der Welt. Und so ist er jetzt die 7 und es wird bei ihm auch jetzt im Kopf sein, dass er, warum er diese Spiele dann nicht zu Ende spielen konnte, warum er sie nicht zumachen konnte. Ich fand es schön, ihn jetzt beim Grand Slam wieder in besserer Verfassung zu erleben. Aber das ist etwas, was schon auch ein bisschen zur Unzeit kommt. Es hätte ihm, glaube ich, sehr gut getan, jetzt Gervin Price zu schlagen und dann im Finale des Grand Slams irgendwie dann auch zu stehen. Der Vorteil, den er jetzt vielleicht hat, ist, dass er bei der WM nicht in Van Gervens Hälfte sein wird und Rob Cross gerade relativ schlagbar ist und er ihn ja im Viertelfinale bekommen könnte.
Aber wäre im Moment so.
Ja.
Und ich fand den auch in der Gruppe war auch nicht, also die Gruppenspiele waren jetzt ja also auch nicht so gut. Mitchell, okay, das
hatte war ein gutes Spiel in der Gruppenphase, ja. Und dann noch das Viertelfinale gegen Dimitri war auch ganz gut. Halbfinale gegen Price vom Average her auch. Er hatte, glaube ich, lange Zeit eine Doppelquote über 70%. Und ja, aber er hat es irgendwie nicht fertig gespielt und das wird ihn beschäftigen.
Also ja, genau, Menzo hat ja auch gegen Martin Schindler verloren in der Gruppenphase. Über die Deutschen reden wir gleich noch, beziehungsweise jetzt machen wir jetzt Marvin.
Jetzt.
Denn wir haben da auch noch andere gute Sachen, die beim Grand Slam passiert sind aus deutscher Sicht. Zum ersten Mal stand ein deutscher Spieler im Viertelfinale beim Grand Slam of Darts. Und das war weder Martin Schindler noch Max Hopp.
Richtig, Michael Unterbuchner war es, der Mann von der BDO, ja, was für eine Geschichte, was für ein Jahr spielt der eigentlich, hat sich letztes Jahr für die dieses Jahr für die BDO-WM qualifiziert und den kannte eigentlich keiner so wirklich, DDV gespielt vorher, aber der hat dieses Jahr wirklich eine phänomenale Saison und ich bin echt sparsam mit solchen Adjektiven, aber das muss man wirklich sagen, ganz starke Saison für Unterbuchner, dann auch zum Grand Slam gespielt und ja, das erste Spiel gegen Gary Anderson hat man gemerkt, diese ganz große Bühne, das kennt der Michi noch nicht, das war ein bisschen nervös und alles. Aber gegen Gary Anderson, das war echt das beste Spiel, was ihm passieren konnte. Das erste Spiel gegen Anderson erwartet eh keiner irgendetwas. 5-2 verloren, alles gut. Das zweite Gruppenspiel gegen Steve Hine, Ast rein, kann man überhaupt nicht meckern. Das war wirklich 5-2 Sieg, sehr gut. Und dann den TV Ian Wild geschlagen. ja, und dann hat man als erster Deutscher überhaupt die Gruppe überstanden und dann noch im Achtelfinale den in Form James Wade geschlagen. Also das war wirklich eine sehr gute Woche in Wolverhampton da vom Unterbuchner.
Ja, schade, dass es dann im Viertelfinale gegen Gary Anderson nicht mehr so ganz ans Board bringen konnte. Auch ein gutes Turnier hat eigentlich gespielt Johnny Clayton. Sven, der hat in der Gruppenphase noch Michael van Gerwen geschlagen, war ihm dann aber im Viertelfinale unterlegen. Trotzdem eine ziemlich gute Woche für den Waliser.
Ja, das kann man so sagen. Johnny Clayton ist für mich halt auch einer der Spieler, ähnlich wie zum Beispiel ein Steve West oder auch in abgeschwächter Form ein bisschen Steve Lennon. Das sind Leute, die können an einem guten Tag wirklich jeden Spieler dominieren. Die können jeden schlagen sowieso. Und das hat er jetzt beim Grand Slam wieder gezeigt. Es war ja auch nicht so, dass Van Gerwen schlecht gespielt hat im Gruppenspiel. Und auch im Viertelfinale hat Clayton das Spiel einigermaßen offen halten können gegen einen Van Gerwen, der wesentlich besser war als danach, einen Tag später gegen Gary Anderson. Also Johnny Clayton wird möglicherweise noch den einen oder anderen Platz in der Weltrangliste gut machen, kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen und das nutzen wir mal gleich, um noch eine kurze Pause zu machen. Und danach schauen wir ein bisschen auf die anderen deutschen Spieler beim Grand Slam, auf das ein oder andere Highlight, was es dort noch gab und blicken auf die Players Championship voraus. Bis gleich.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble. Kevin Barth, Marvin Vandenbob, Sven Scharf und Christian Oemicke diskutieren fleißig über den Dartsport. Und wir sind beim Grand Slam of Darts. Haben jetzt eigentlich weitgehend die letzten 8 abgearbeitet. Einer fehlt noch, nämlich Dimitri Vandenberg. Okay, Simon Whitlock könnten wir vielleicht auch noch kurz ansprechen, aber das Highlight des Turniers neben dem Turniersieger Gavin Price spielte Dimitri Vandenberg, Marvin.
Ja, 9 Data. Das können die Belgier bei diesem Turnier anscheinend sehr gut, denn Kim Heilbrecht 2014 hat das auch schon getan. Und ja, Dimitri Vandenberg eigentlich in einem Match gegen Steven Bunting im Achtelfinale, was eigentlich gar nicht so lief und es hat sich eigentlich gar nicht angedeutet, dass er der Neuner fällt, aber er kam dann tatsächlich und ja, gab für ihn dann auch nochmal ein schönes Bonuspreisgeld und zwar von 25.000 Pfund. Das nimmt man natürlich auch gerne mit. Und hat das Spiel dann noch gewonnen, also was für ein toller Abend. Also kann man nicht meckern aus der Sicht des Belgiers.
Kann man nicht meckern, höchstens vielleicht eine Runde später, da kann er meckern. 9:16 dann verloren gegen Menzo Suljovic. Wir haben über die Deutschsprachigen schon gesprochen, zumindest über Menzo und über Unterbuchner, aber es waren ja noch mehr deutschsprachige Spieler mit dabei, oder sagen wir mehr deutsche Spieler. Max Hopf war mit dabei und Martin Schindler war mit dabei, beide mit einem Sieg in der Vorrunde ausgeschieden. Aber beide haben sich durchaus teuer verkauft, Kevin.
Ja, vor allem Hopp hat das, denke ich, ganz gut gemacht. Hatte das Pech, dass Peter Wright gegen ihn, glaube ich, sein stärkstes Turnierspiel gemacht hat und dass Jim Williams von der BDO eben auch sein stärkstes Turnierspiel gegen Max gemacht hat. Er war gut unterwegs und ja, am Ende hat, glaube ich, ein Leck gefehlt, um sich da zu qualifizieren. Josh Payne, bei dem war es auch so, der hat dann nur ein Spiel gewonnen und sich trotzdem durchgesetzt in dieser Gruppe. Martin Schindler, ja, da weiß ich jetzt gar nicht, also das hat, fand ich jetzt spielerisch gar nicht so stark, muss ich sagen. Der Sieg gegen Menzo Suljovic am Schluss der Gruppenphase, der hätte ihn deutlicher schlagen müssen, viel deutlicher, um da irgendwie noch was machen zu können. Und das Match war eigentlich geprägt von Fehlern und Geschenken irgendwie auch auf beiden Seiten. Also Martin ist irgendwie auf der TV-Bühne noch nicht so richtig angekommen in meinen Augen.
Ja gut, er ist noch jung, steht jetzt im PDC-Jugend-WM-Finale. Also wir werden von Martin Schindler sicherlich trotzdem noch eine ganze Menge sehen. Ich glaube, Sven, für ihn ist die Qualifikation für dieses Turnier schon ein Riesenerfolg, oder?
Ja, und vor allen Dingen ist er jetzt, wenn die PDC nicht mal wieder die Regularien ändert, auch fürs nächste Jahr für den Grand Slam qualifiziert als Finalist der Jugend-WM. Und was man nicht vergessen darf, der Sieg gegen Menzo Suljovic 5:4, so wenig der ihn im Endeffekt für dieses Turnier gebracht hat. Es war sein erster Sieg bei einem Major-TV-Turnier auf der Bühne. Insofern vielleicht hilft ihm das ja jetzt für die Players Championship Finals oder für die WM.
Wir werden sehen. Wir schauen auf jeden Fall gleich noch drauf auf die Players Championship Finals. Kurzes Wort vielleicht noch zu Rob Cross, der Weltmeister, wieder sehr früh ausgeschieden. Marvin im Achtelfinale diesmal gegen Menzo Suljovic. Es läuft nicht so richtig.
Nee, es läuft wirklich nicht. Also die Gruppe war eigentlich gar nicht schlecht, da hat sie gewonnen, alle 3 Duelle für sich entschieden gegen Mark McGinney, gegen Dimitri Vandenberg, ein sehr gutes Spiel, wo er wirklich gut gespielt hat und 5-4 gewonnen hat. Da dachte ich, ja, okay, komm, also vielleicht ist er jetzt dann doch wieder langsam der Alte, aber ja, wie du schon sagst, gegen Menzo Suljovic, das Achtelfinale war dann wieder Grütze. Und ja, ich weiß nicht, ich glaub, dass er auch ein bisschen zweifelt, warum es irgendwie nicht klappt. Also das muss er reparieren. Die Players Championship Finals ist natürlich eine gute Möglichkeit, nochmal einige Spiele, wenn er weit kommt. Aber da muss es bei der WM dann halt klappen und da wollen dann auch wieder viele von ihm was wissen, ne? Weltmeister und so weiter. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, wo man beim Dartstadt das nie sagen kann, dass er nicht nochmal Weltmeister wird, zumindest nicht 2019 bei der WM. Aber ich lasse mich da gerne eines anderen belehren, aber glaube im Moment nicht dran. Dafür sind die Leistungen einfach zu schwach zuletzt.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. schwache Leistungen zuletzt. Wenn wir bei Michael van Gerwen über eine Krise reden, können wir da sicherlich Peter Wright auch anschließen. Kevin, für den läuft es in diesem Jahr auch nicht wirklich rund.
Nein, und zum wiederholten Mal gegen Simon Whitlock dann im Achtelfinale ausgeschieden. Zum wiederholten Mal auch nicht überzeugend gespielt. Ein gutes Spiel, ein wirklich gutes Spiel beim Grand Slam gehabt, ausgerechnet gegen Max Hopp. Die Top 3 der Welt kriseln gerade so ein bisschen dahin, und bei Wright ist das so eine Geschichte, die sich wie so ein Kaugummi durch das ganze Jahr irgendwie zieht. Da ist natürlich die Frage, wann kommt er wieder raus aus der Krise, pünktlich zur WM? Das bezweifle ich halt tatsächlich auch. Bei einem Vergerven denkst du immer, naja, der wird zur WM schon in einigermaßen guter Form sein. Bei Cross bezweifle ich es, aus Gründen, die Marvin eben auch schon genannt hat. Und bei Wright ist einfach der Trend gerade auch nicht so, als könnte dann die WM der Wendepunkt für ihn sein.
Tja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Grand Slam of Darts ist ja auch immer so eine Geschichte, ja, Migration, sage ich mal, zwischen PDC und BDO. BDO-Spieler mit dabei gewesen, aber am Ende waren es dann nicht die Favoriten, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie Weltmeister Glenn Durant, wie Worldmasters-Sieger Adam Smith-Neal, sondern Sven, es waren Michael Unterbuchner und Wesley Harms, die hier das achte Finale erreicht haben.
Ja, über Unterbuchner haben wir schon gesprochen. Riesenerfolg für ihn, wobei ich sagen muss, also super gespielt natürlich, aber er hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass er auf ein Ian White in Bühnenform getroffen ist. White hat ja das Spiel eigentlich die ersten Legs dominiert und dann diverse Darts auf Doppel beiseite geworfen. Aber nichtsdestotrotz, Unterbuchner hat es gut gemacht, besonders natürlich im Achtelfinale gegen Wade. Wesley Harms, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ist der mit zwei Siegen weitergekommen?
Ja, der hat ein richtig geiles letztes Gruppenspiel gehabt gegen
Keegan Brown,
wo beide 105 irgendwie gespielt haben.
Ach ja, die Geschichte, ich erinnere mich, das hat mich 10 € gekostet, aber das ist eine andere Geschichte. Ich muss sagen, ich habe keins der Spiele von Wesley Harms gesehen. Ich kannte ihn vorher vom Namen, jetzt kenne ihn ein paar mehr wegen einer Geschichte mit Gary Anderson, auf die ich gar nicht so genau eingehen will, jetzt aber wahrscheinlich muss. Also eventuell hat er gepupst, vielleicht auch nur Gary Anderson, weiß es nicht. Ja, aber es sind, wie du eben schon gesagt hast, man hätte durchaus andere BDO-Spieler in der K.O.-Runde erwartet als die beiden.
Absolut. Glenn Durant vielleicht ein bisschen unglücklich ausgeschieden, 4-5 gegen Andrew Gilding, trotz eines 105er Averages knapp. Ebenfalls in der Vorrunde ausgeschieden ist jemand, der, jetzt muss ich ein bisschen Spannung aufbauen, denn es geht um einen sehr großen Namen, der in ziemlich genau einem Jahr sogar seine Karriere beenden wird. Das wird das größte Karriereende seit Phil Taylor, seit der Legende Phil Taylor sein. Wir reden natürlich, Marvin, über...
Nicht über Joe Burnham, sondern über Raymond van Barneveld. Der fünffache Weltmeister hat es bekannt gegeben im Rahmen der Darts Show, dass nach der WM 2020 Schluss ist. Sorry. Nein, natürlich seriös bleiben. Es kommt mir eigentlich gar nicht so überraschend, weil man hat es auch beim Grand Slam gemerkt, finde ich, dass irgendwie die Motivation so, man hat irgendwie angesehen, dass er irgendwie nicht mehr so richtig dabei ist. Es war in den letzten TV-Turnieren auch schon der Fall. Beim Masters ging zwar, beim World Series Finals ging zwar ins Halbfinale, aber ja, Grand Prix, Matchplay war nicht so doll, Players Championship Finals ist er nicht dabei, European Tour nicht gespielt, also auch European Championship nicht. Und wenn es halt doof läuft, der hat bei der WM ordentlich Preisgeld zu verteidigen, dann ist er ganz schnell raus aus den Top 32 der Welt und dann ist die Frage, ob er eigentlich überhaupt dann bei seiner letzten WM, die er dann sag ich mal, mehr als einem Jahr ansteht, dann überhaupt dabei sein wird. Und interessant natürlich auch, wird er nochmal für die Premier League nominiert. Ich denke, das war auch ein bisschen Kalkül dabei, das nochmal im Vorhinein so zu bekannt zu geben, damit man vielleicht dann doch nachdenkt, ihn für die Premier League zu nominieren. Denn wenn wir ehrlich sind, die sportlichen Leistungen waren jetzt nicht so, dass man sagen kann, Van Barneveld gehört 2019 in die Premier League, auf gar keinen Fall.
Das wäre skandalös. Also ja, okay, er hat das Masters-Finale erreicht. Er stand bei irgendeinem popeligen World Series-Event, glaube ich, auch im Finale. Keine Ahnung, er war im World Cup-Finale. Aber es waren dann auch immer wieder so Leistungen dabei, wie jetzt beim Grand Slam. Oder bei vielen anderen Major-Turnieren. Und jemand, der dann meint, nur zur WM oder zur Premier League dann seine Motivation wieder hochzukriegen. Ich finde es okay, ich habe da großen Respekt davor, dass er dann sagt, da ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören, aber dann muss ich ihm nicht irgendwie noch die Premier League Teilnahme hinterher schmeißen, weil wenn die PDC das tut, wir haben dieses Jahr so viele Major-Turniere auch mit unterschiedlichen Siegern und unterschiedlichen Finalisten, dann wird einer von denen auf der Strecke bleiben. Ich habe das mal ausgerechnet, ja, oder ein prominenter Name wird dann wegen Van Barneveld auf der Strecke bleiben. Wenn die Top 4 der Welt mit Van Gerven, Cross, Wright und Anderson sich qualifizieren, dann musst du einen James Wade mitnehmen, der 2 Major gewonnen hat, dann musst du einen Gervin Price mitnehmen als Grand Slam Champion. Dann sind wir schon bei 6. Dann musst du einen Suljovic mitnehmen, der in einem Major-Finale stand und in 2 Halbfinals, sind wir bei 7. Dann müsstest du einen Michael Smith mitnehmen, der im Premier League-Finale stand und im World Series-Final. Dann sind wir bei 8. Dann hast du einen Daryl Gurney, der immer noch die 5 der Welt ist. Und dann hast du noch einen Simon Whitlock, der im Finale der European Championship war. Das sind 10. Was macht man jetzt? Gurney raus, weil er dieses Jahr nicht so gut war? Das wäre die einzig sinnvolle Option. Alles andere wäre ganz, ganz komisch.
Also es ist auf jeden Fall interessant, das Premier League-Rennen werden wir sicherlich zur Weltmeisterschaft dann auch noch einmal ausgiebig begutachten. Wer weiß, vielleicht erreicht Raymond van Barneveld ja das Finale der Weltmeisterschaft und dann hätten wir wieder einen Grund, ihn in die Premier League reinzunehmen. Denn bei der Weltmeisterschaft, kann man ja nicht anders sagen, ist er immer top motiviert. Oder?
Ja.
Sehr gut. Das wollte ich hören und damit lassen wir den Grand Slam of Darts jetzt auch mal in der Tasche und schauen auf das, was jetzt kommt voraus. 23. bis 25. November in Minehead in England, die Players Championship Finals und es ist immer, Sven, ein ganz besonderes Turnier, weil man einfach nicht dieses normale Listensystem nach der Order of Merit hat, sondern es hier eben nach der Players Championship Order of Merit geht. Das heißt, es fehlen eine ganze Menge große Namen, aber wir haben auch eine ganze Menge tolle Duelle in der ersten Runde.
Ja, da hast du recht. Vor allen Dingen haben wir auch da wieder 3 Deutsche dabei, was ja auch zum ersten Mal der Fall ist. Ich weiß gar nicht, Kevin weiß immer alles. Hatten wir überhaupt schon mal 2 dabei?
Ich glaube noch nie überhaupt einen Deutschen bei den Players Championship Finals dabei. Also es ist das erste Mal überhaupt und dann gleich 3.
Also das ist schon das ist schon beeindruckend aus deutscher Sicht. Auch wenn der ein oder andere jetzt vielleicht nicht die allerglücklichste Auslosung hat. Also zum Beispiel Max Hopp trifft ja auf Steve West. Da finde ich, hätte man es durchaus ein kleines bisschen leichter treffen können. Aber ja, es ist ein schönes Turnier. Es sind nicht immer die üblichen Verdächtigen auf 1, 2 und 3 gesetzt. Ian White ist, glaube ich, auf 1 dieses Jahr. Ich habe es gerade nicht vorliegen, aber ich meine mich zu erinnern. Und da erwarten uns doch schöne Geschichten wie Vandenberg gegen Wilson in der ersten Runde, Price gegen Ratajski. Also wird eine schöne Geschichte.
Auf wen treffen die anderen deutschen Spieler, Marvin?
Ja, also Martin Schiedler bekommt in Runde 1 mit Nathan Aspinall zu tun, der ja dieses Jahr seinen ersten Proto-Sieg auch eingefahren hat. Da sehe ich Schindler aber eigentlich vorne, muss ich ehrlich sagen. Finde er das bessere Spiel. Zudem wird das Spiel auch, es wird ja interessanterweise bei diesem Turnier auch auf 2 Bühnen gespielt. Und das ist auf einer Nebenbühne, ich glaube, das kommt Martin eigentlich auch entgegen. Also Hopp spielt auf der Hauptbühne gegen Steve West. Die anderen Deutschen, glaube ich, alle auf der Nebenbühne.
Ja, Robbie John ist auch dabei, noch ein das wollte man, ein Österreicher zumindest.
Der spielt gegen Danny Noppert, ist da meiner Meinung nach eher Außenseiter.
Ja.
Und Gabriel Clemens gegen Andrew Gilding, ja, es ist fies, wenn Gilding so spielt wie gegen Darwin, dann wird es für Gaga sehr schwer. Auch das auf der Nebenbühne ist auch eher ein Vorteil, wenn wieder für Gaga. Ich weiß nicht, keine Ahnung, also würde ich jetzt eher Richtung Gilding leider tendieren. Und ja, Sulevic hat jetzt noch abgesagt, das kam heute frisch rein, aus familiären Gründen, dadurch ist dann Benito van der Pas nachgerückt. es hätte ein Zweitrunden-Duell gegen Michael van Gerwen winken können, aber ja, Familie geht dann in dem Fall eben vor. Und auch da ist wieder Anderson in der gleichen Hälfte wie van Gerwen. Ja, es wird sehr interessant. Es können sich noch ein paar Sachen verschieben. Max Hopp wird versuchen, dass er in den Top 32 bleibt. Bestenfalls noch irgendeinen einholen, damit man nicht in der möglichen dritten Runde der WM gegen van Gerwen spielt, dann doch eher lieber gegen White, würde ich sagen. Aber ja, das werden wir alles beobachten. Und aber wie gesagt, ein cooles Turnier, zwei Bühnen in den ersten zwei Tagen. Ja, mal sehen, wer sich am Ende durchsetzt. Es würde mich nicht überraschen, wenn es einer wird, der dann auch wieder seinen ersten Major-Titel gewinnt, denn dieses Jahr ist es ja irgendwie schon ein Jahr der Überraschung.
Ist Joe Mernon mit dabei, Marvin?
Ich weiß nicht.
ich musste eben so lachen, weil du gemeint hast, das ist nicht Joe Mernon, der aufhört. Es tut mir leid. Wer könnte denn, ich habe keine Ahnung, wer könnte denn seinen ersten Titel? Ja, Ian White wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne?
Steve haben auch West wäre mal dran, aber ich glaube auch nicht an ihn.
Aber Clayton oder so, das ist natürlich auch ein Name, die haben jetzt angezeigt. Und ja, also bei dem Turnier, wie gesagt, da ist die Distanz ja auch in den ersten beiden Runden Best of 11 auch ziemlich kurz. Also why not? Am Ende macht es dann van Gerwen, wenn wir schon so drüber reden dann.
Ja. Der hat zumindest die letzten drei Male gewonnen und in vier der letzten fünf Ausgaben. Also so ganz überraschend wäre es ja nicht und vor allem wäre es auch irgendwie passend, zur Weltmeisterschaft dann die Form zurückzuerlangen. Wir werden auf jeden Fall drüber reden, nämlich in der nächsten Ausgabe dann von Double Trouble und ja, wir nähern uns dann auch schon mit Riesenschritten der Weltmeisterschaft. Also wer weiß, vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal hören, vielleicht werden wir schon über die WM reden.
Weil nächsten Montag um 18 Uhr deutscher Zeit ist bereits die Auslosung.
Dann werden wir das auf jeden Fall tun und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die deutschen Gegner anbelangt, was vor allem dann auch die Favoriten anbelangt. Wir werden ausführlich drüber reden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr gefallen heute. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Marvin. Und vor allem nochmal vielen Dank und viel Erfolg an Robert Marjanovic für das wirklich sehr interessante Interview und die Einblicke in den Profi-Darts-Zirkus. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Double Trouble auf meinsportpodcast.de.
Double Trouble. 180. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler. Ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.